Ja, unter Höhepunkt habe ich und zwar nach den ganz verschiedenen Facetten unserer Glückserfahrung die Augenblicke, in denen wir praktisch den Eindruck haben, der Himmel ist auf der Erde gemeint. Also Höhepunkte unserer Lustbefriedigung, gelingende Beziehungen, erotisch jetzt ganzheitlich auf ihrem Höhepunkt, der Verschmelzung, dass wir den Eindruck haben, ich vergesse gestern Morgen, ich bin jetzt ganz hier. Höhepunkte auch der Erfahrung, des Erlebens, dass ich irgendwo im Urlaub etwas erlebe und alles vergessen kann und alles zu Ameisen wird und wir verschmelzen mit der Natur, verschmelzen mit Gott, die eigene Identitätsfrage sich nicht stellt. Und dann für uns jetzt ganz speziell auch die Höhepunkte unserer Kreativität. Also nicht die Monate, in denen wir ZTC-mal beschreiben und wegwerfen, sondern da, wo jetzt tatsächlich es uns flott in den Computer reinklappert und wir so wie berauscht sind. Also ich kenne das mit dem Joggen, kommt mir eine Idee und dann beschleunige ich, damit ich schnell irgendeinen Bleistift finde, um etwas zu haben. Also so, wo man sagt, um dieses Augenblicks willen hat sich die Woche gelohnt und um dieses Buches, dieses Liedes willen hat sich das Jahr gelohnt. Auf diesen Ebenen. Und dann, ich habe den letzten Aspekt noch nicht, das mache ich dann in 10 Jahren, wenn wir noch da sind und wir alle älter sind, dass wir gegen Ende unseres Lebens vor allen Dingen das Bedürfnis nach Frieden und Harmonie haben. Freilich haben wir das als Kinder schon gehabt. Nicht? Ich habe neulich mit meinem Bruder gesprochen und er sagte, die Vorstellung zu Hause, die Glocken läuten, die Sonne scheint in unserem Garten und wir sitzen auf der Wiese und spielen etwas. Das heißt, die schönste Kindheitserfahrung, das hat er dem entgegengesetzt, er sagt, für mich war das Schönste der Kindheit ihre Zukunft. Und dann sagt er, nee, ich kenne auch diese Glückseligkeit, nicht als alter Mann, sondern als junges Kind, einfach nur glückselig zu sein, ein Höhepunkt. Aber dann rief die Mutter wieder und dann kamen die Hausaufgaben und dann waren diese Höhepunkte wieder gebrochen. Und das meinte ich, also diese Erlebnishöhepunkte. Ich würde bei mir sagen, auf eine Weise dauert er 47 Jahre. Bei mir. Nicht, weil ich 47 bin, ich bin 58. Aber mit 17 hat für mich das Leben angefangen, weil ich im Ansatz das verstanden und als Lebenswende erfahren habe, was ich heute versuche, deutlich zu machen und zu erklären. Raus aus der Rivalität, hinein in die Partizipation. Raus aus der Isolation des Ich, hin in das Wir. Und der Wechsel des Gottesverständnisses von einem fordernden zu einem liebenden Gott. Also insofern würde ich sagen, wir kennen uns schon lange, wir erleben uns schon lange als in einem Höhenflug biografisch. Aber ich war heute noch nicht beim Arzt. Beamter bin ich, aber ich weiß auch nicht, wie Oettinger weitermacht, was den Haushalt angeht. Das heißt, was hilft es mir, wenn es ein langer Höhenflug ist und jetzt kommt die Diagnose, eine tödliche Krankheit oder der Beruf ist zu Ende oder ich kann nicht mehr. Insofern angefochten bleibt auch ein lang andauernder Höhenflug. Aber ich erlebe es durchaus als eine lange Spanne. Letztlich seit meinem 17. Lebensjahr, wenn ich das so persönlich sagen darf.
Kann ich denn in dieser Parallelität, in diesem Ebenbild mich selber erkennen? Und darf ich dann für mich den Anspruch nehmen, den Jesus gesagt hat, ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue? Oder ist das überheblich?
Also Christus hat es ja auf jeden Fall gesagt, insofern können wir es zunächst mal ein Zitat lassen, dann haben wir nicht das schnelle Demutsproblem mit drin. In der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Ich würde sogar so weit gehen, und zwar jetzt nicht, weil ich Theologe bin, sondern da würde ich, glaube ich, mit allen Philosophen, Pädagogen, Sozialpsychologen und Soziologen einstehen. Ich brauche ein Gegenüber, um mich selbst zu erkennen. Das heißt, es kommt im Angesicht des Du zur Wahrnehmung des Ich. Dies meine ich jetzt aber eben nicht konfrontativ nach dem Ich-Du-Schema der Sünde, der Brechung. Nicht in der Weise, dass Adam sein will und Eva wie Gott konkurrierend, sondern genau in dieser anerkennenden Zuwendung der nicht bedingten Liebe erfahre ich das. Also jetzt gerade, wenn wir auf die Jesus-Geschichte anspielen, das war ja das, was die damalige Frömmigkeit irritierte. Jesus begegnete Menschen völlig voraussetzungslos und bedingungslos zugewandt, Zöllnern, Sündern, erklärten Abweichler. Er hat sie angenommen, wie sie waren, ohne dass sie sich verändert hatten. Er hat mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt, ihnen Zuwendung gegeben. Und nun geschah genau das. Ein Zöllner, Levi, erkannte sich selbst, und zwar nicht aufgrund eines Richters Jesus, sondern eines liebenden Messias, eines liebenden Menschen, der im Namen Gottes ihm Liebe zusprach. Und das hat ihm überhaupt erst die Augen über sich selbst geöffnet. Nicht nur negativ erschreckend, sondern beides in einem. Und im Alten Testament haben wir es schon bei Jesaja, in Jesaja 6 kann man das so schön sehen. Jesaja war es vergönnt, den Himmel offen zu sehen. Und das Erste, was er sah, war die Faszination, das Geheimnis der Faszination Gottes. Und im Angesicht Gottes erschrak er im Kontrast über sich selbst und nahm sich wahr. Dann wurde beides versöhnt, symbolisiert mit dieser Krone. Das heißt, im Wir mit Gott bin ich versöhnt mit Gottes Stärke, ohne dass sie mich tötet, und mit meiner Schwachheit, ohne dass sie mich hindert. Und dann mündet diese Berufung des Jesaja in Jesaja 6 ein, dass Gott in seinen Thronrat ist, das Gedacht hineinfragt, wen soll ich senden, wer wird unser Bote sein? Also der König fragt seine Fürsten und Grafen, dort oben die Erzengel, wer ist für diese oder jene Aufgabe bereit und fähig? Und Jesaja, kaum aufgenommen in einer knappen Vision seit einigen Sekunden den Thronrat Gottes, brüllt aus der letzten Reihe, hier bin ich, sende mich. Das nenne ich mal Selbstbewusstsein. Dass er nicht, und diese größeren Werke in der Tat, was meint das Johannes-Evangelium, ergeben sich dadurch, dass nicht jetzt ein Mensch, Jesus von Nazareth, als der menschgewordene Gott in Israel ist und einer Frau begegnet, einem Zöllner begegnet, sondern die größeren Werke sind, dass in diesen Menschen, den Tausenden, zwischen Millionen, Christus wirkt, das sind die größeren Werke. Nicht größer als er tat, sondern er tut seine Werke auf größere Weise.
Es war für mich.
Ja, vielen Dank.
Wir brauchen die Anerkennung von Menschen, aber Jesus sagt, such nicht Ehre von den Menschen.
Ja.
Kann man irgendwie lernen, von den Menschen unabhängig zu werden?
Ja. Ich habe die Unabhängigkeit von Menschen gelernt durch. Ah ja.
Auf die Anerkennung von Menschen angewiesen sind, aber Jesus hat versucht, ihre bei den Menschen zu erkennen.
Ja. Das klingt zunächst ganz dialektisch oder widersprüchlich, aber für mich selber war es so, ich habe die Freiheit von menschlicher Anerkennung gelernt durch menschliche Anerkennung. Ich habe es in einem kleinen Kreis von Menschen erlebt, von Christinnen und Christen, dass ich da ganz ich selbst sein konnte. Es war ein Zeitraum von einer Woche für mich jetzt selber, in dem ich eine Schlüsselerfahrung gemacht habe, nämlich einen Kreis, bei dem man beim Beten nicht vorüberlegen musste, was betest du jetzt, damit die anderen das auch gut finden, oder wenn ein anderer ein Anliegen schon formuliert hat, Mensch, nächstes Mal bete ich als Erster, der hat mir mein Anliegen weggebetet, sondern dass ich einfach selbst sein konnte. Und in dem Maß, wie ich ehrlich wurde, nicht der Blick sich verfinsterte, sondern nur mehr strahlte. Und je wahrhaftiger wir in dieser einen Woche in nächtlichen Gesprächen und tagsüber Wanderungen miteinander waren, je persönlicher wir wurden, desto mehr wurden wir wahrhaftig und mochten ja, liebten uns gegenseitig umso mehr. Am Ende dieser Woche war bei mir das Erlebnis, dass ich sagte, wenn der Vater Jesu Christi, wenn Gott das unter Liebe versteht, was ich diese Woche erlebt habe, exemplarisch herausgenommen in einer Ausnahmesituation von einigen Menschen, dann weiß ich, was Liebe ist. Ich ging von dieser Woche nach Hause und hatte den Eindruck, ich laufe gegen eine Betonwand, als ich über diese Form von Beziehung reden wollte, weil kein Mensch wusste, was ich meinte. Das war eine Phase, da hatte ich nur zwei Freunde auf der Welt. Der eine war Paulus, der andere war Johannes. In dessen Texten fand ich das, was ich erlebt hatte, aber nirgendwo anders. Da musste ich es lernen, das war für mich am Anfang sehr schwer, das waren so die zweiten Jahre auf das Abitur hin, ohne menschliche Anerkennung zu leben und dessen Willen, was mir anerkennenswert ist und wesentlich ist. Das heißt also, um der Wesentlichkeit willen und Identität willen, darauf zu verzichten, von Menschen bestätigt zu sein. Das war nicht als Hero, sondern ich hatte zu viel erlebt, als dass ich sagen konnte, ich gebe lieber meine Identität preis und bin dafür wieder Mitglied der Gruppe und gehöre auf dasselbe Augenmaß. Denn ich habe zu viel erlebt, um da zurückzugehen. Und dann lebe ich lieber eine Strecke einsam, als dass ich nicht einsam bin und dafür nicht identisch. Das Geheimnis war aber, ich würde nicht sagen, man entwöhnt sich von der Anerkennung, sondern gerade umgekehrt, wie es Jesus für den Zöllner gemacht hat, durch wahre Anerkennung kann ich zunehmend frei werden von Anerkennung. Das heißt, wir brauchen ein Mehr an Anerkennung, um freier zu sein gegenüber der Anerkennung. Für mich hat es auf die Formel gebracht, Denn in der menschlichen Liebe, die greifbar war für mich und ist bis heute, aber eben unvollkommen, kann ich Gottes Liebe erahnen und greifen, die vollkommen ist, aber unsichtbar. Hätte ich nicht immer wieder Begegnungen, die auf unser Weg sich immer wieder kreuzt, der tiefen Gemeinschaft, dann könnte ich das auch nicht aktiv halten. Und ich brauche es immer wieder, Menschen wesentlich zu begegnen. Ich brauche es aber nicht, als kleines Kind geistig an der Hand genommen zu werden und die ideale Gemeinde zu finden, wie das junge Christentum mit Bus rumfahren und das ideale Gottesdienst. Ich werde auch immer gefragt, was ist denn selbst deine Gemeinde? Ich komme gar nicht rum, um zu erzählen, wo ich die habe, weil die weltweit ist. Natürlich auch artig in Tübingen und klar, Studentengemeinde, alles klar. Aber für mich ist nicht die Frage, wo hast du deine ideale menschliche Verwurzelung? Meine ideale Verwurzelung ist im Himmel. Und weil sie im Himmel ist, habe ich so viel auf der Erde. Aber der eine wohnt in Mainz, ein anderer wohnt in Lahn im Schwarzwald. Den einen treffe ich einmal im Jahr, den anderen zweimal im Jahr. Und dann erlebe ich aber die Anerkennung, die mich dann an der Uni, wenn die Kollegen stupsen und pieksen und rivalisieren, gelassen sein lassen und dass ich dann sagen kann, die Anerkennung brauchst du nicht. Also nicht Heroismus, sondern wahre Anerkennung. Und insofern hat es bei mir umgelegt, sodass ich sage, nicht wie kriege ich die Anerkennung der vielen, sondern wie finde ich die Menschen, die für mich das geben können, denen ich das bin, was mein Leben trägt. Und das macht man souverän. Dankeschön.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Beispiel mit dem Alpetis 99,9 Schritte kommt das vor.
Ja.
Aber selbst der 0,1 Schritt ist eigentlich ein falsches Bild. Aber was können wir dann überhaupt noch vollbringen oder vollbringen Gott eben noch wirklich alles? Oder müssen wir so tun, als ob etwas tun in dem Bewusstsein, dass es Gott
ist? Sehr schön. Das ist unsere Frage seit Adam. Das Grundmissverständnis, das ich hier sehe, ist die Vorstellung, wenn ich Gott als das Leben und die Liebe denke, dass ich überhaupt danach strebe, etwas ohne ihn zu tun. Das muss ich, wenn ich Gott als Vater oder Lateinlehrer denke, denn das ist lästig. Also Psalm 139 ist unter der Voraussetzung eines Gottesbildes wie eines Lateinlehrers unerträglich. Egal, wo ich bin, du siehst mich, ob ich schwimme, ob ich fliege, am äußersten Meer, ob bist du bei mir, das ist eine Apokalypse, das ist kein Evangelium. Das dreht sich erst, wenn Gott für mich der ist, um den ich nicht mehr sein will. Ich kann es abstrakt formulieren und sagen, wenn Gott das Sein ist, wie komme ich darauf zu sagen, als Seiender, jetzt will ich mal eine Auszeit. Dann bin ich nicht mehr. Bin ich zu stolz, an meinem Leben zu partizipieren? Heute Morgen, als ich aufwachte, erwachte das Leben in mir. Da habe ich ja nicht beim Klingeln des Weckers gesagt, nee, heute mal ohne mich oder heute muss ich mal ohne mein Leben. Das heißt, ich partizipiere als Lebender am Leben. Frisch Verliebte haben immer den Eindruck, sie hätten die Liebe erfunden. Das stimmt aber nicht, sonst wären sie vermutlich gar nicht auf der Welt. Das heißt, es ist unsere Adamsprägung, unsere Eva-Prägung, dass wir das Modell der Addition haben, nämlich etwas sein Ergänzen zu Gott, anstatt zu sagen, partizipieren an Gott. Ich möchte, dass sich das Leben in mir entfaltet. Ich möchte, dass Gott sich in mir entfaltet. Und für mich war es tatsächlich deshalb, ich wurde danach gefragt, wie viel oder wie lange dürfen Höhepunkte sein. Das war eigentlich für mich existenziell. Und mit 17 Jahren ist man kein Erwachsener. Nicht? Ich war damals ein junger Mann, vorher ein Kind, anschließend ein Erwachsener. Innerhalb einer Woche hat sich für mich dieser Switch ergeben, dieser Wechsel. Alleine deshalb, weil ich da erkannte, ab jetzt lebe nicht mehr ich, sondern ich lebe in Christus und Christus lebt in mir. Mit welchem Ergebnis? Nicht, dass ich weniger tat, sondern mehr.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich es ganz aus mir heraus selbst entscheide.
Wenn ich weglaufe, bin ich es meistens selber. Werde ich zurückgeholt, dann spreche ich meist ein Dankgebet, weil ich den Eindruck habe, du hast mich wieder eingeholt. Also ich nehme mich so wahr, dass ich in diesen Jahren immer wieder Gott vergessen habe, eigenmächtig war, weggelaufen bin und wieder eingefangen, eingeholt wurde von der Liebe, von dem Leben, überrascht wurde von der Hoffnung in meiner Tristesse und Mutlosigkeit. Damit wir uns nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum zu sagen, ich bin nichts und Gott ist alles. Ich will ja gerade den Ich-Du-Dual überwinden, den wir so in uns haben. Und zwar von der Aufklärung her aufklärerisch, also in Abgrenzung zu Gott oder in der Frömmigkeit auch. Nicht eine neue Gesetzlichkeit, die so prima ist. Du musst nur Gott lieben. Daran kann man zerbrechen. Nicht, das ist ja noch viel schlimmer, als wenn ich etwas Äußeres als Werkgerechtigkeit lieben kann. Ich wurde eben nach diesen Höhepunkten gefragt. Das ist doch genau dieses Erleben, das wir in Gemeinschaft haben. Ich denke doch nicht, wir gehen heute Abend ins Bett und resümieren diesen Tag und sagen, was habe ich heute geleistet? Wo habe ich es heute vollgebracht? Sondern wir werden mit dem Eindruck einschlafen, das war eine Inspiration, das war ein Lächeln, das war eine Musik. Ich habe gebadet im Leben. Jetzt kann es aber sein, dass auch das die denken, die heute auf der Bühne standen, die eben hier am Flügel gesessen haben, wobei ich mir fragen muss, ich würde den Schädel schwieriger ist, bei Kindern zu haben als bei Flügel. Meinst du, die Kinder das ist genau nicht dieser Punkt, sondern der Punkt ist, ich entfalte mich, indem ich ganz gehalten und durchdrungen bin. Ich komme ganz zum Zug. In den Christus, in dem Leben, denke ich, will ich. Bei mir selber ist es so, vor meinem 17. Lebensjahr hätte ich nie gedacht, dass ich über die Schule hinaus ein Buch holen kann. Mit meiner 4 in Deutsch hätte ich nie gedacht, dass ich Bücher schreibe. Es war mir damals nicht anzumerken, dass ich gerne mich in Jugendarbeit engagiere und später in Gemeindearbeit. Das heißt also, die Aktivität, die wir entfalten, entfalten wir gerade, indem wir nicht aktiv sind, sondern eingezogen. Und das ist in der Tat das Einzige, das wir, nämlich ich partizipiere an Gott und gerade darum bin ich Mensch. Ich will nicht ohne ihn sein und gerade deshalb bin ich so viel mit ihm. Ich möchte ihn erkennen und lerne mich dabei kennen und schätzen, annehmen, wertschätzen, entdecke meine Gaben. Ich meine das nicht in diesem Gebiet, je mehr Gott in meinem Leben, desto weniger ich. Das hat den alten Luther ja schier vor der Reformation getötet, umgebracht, dass er dachte, man muss Gottes Gnade Platz machen, indem man sich klein macht. Er muss wachsen, ich muss abnehmen, hatte der Täufer heilsgeschichtlich gesagt auf seine Situation. Denn sein Wirken trat zurück, als Jesus selbst, für den er gekommen war, nach vorne trat. Der Satz ist nicht heiligungstheologisch gemeint. Also Gott kann in meinem Leben nur so groß sein, wie ich mich selbst zerstöre. Ja, einige von uns lachen, deshalb, weil sie sich das nicht vorstellen können. Andere mögen in sich hineinweinen, weil sie sagen, das ist die Tragik vieler Frömmigkeitskarriere. Dieses Modell der Addition und der Konkurrenz zwischen Gott und Mensch. Nicht Gott ist nicht mein Konkurrent. Wenn ich ihn ganz in mir leben lasse und nichts mehr ohne ihn sein will, bin ich sehr viel. Bekomme Selbstbewusstsein, Selbststärke. Nicht wie Sie sagen, größere Werke.
Ja. Ich würde Sie gerne fragen, als jemand, der, wenn ich Ihre Bücher lese, den Eindruck habe, viele sehr geliebt, was sehr offensichtlich der Fall ist. Wie schaffen Sie es, dass die Bibel nicht Ihren Höhepunkt zerstört, den Sie im 10. Lebensjahr hatten, als Sie erkannt haben, dass dort kein Latein mehr war? Weil wenn ich Bibel lese, gehen mir auch im Alten Testament Nachträger sehr unbegreiflicher Kriegsgott, gegen den Neuen Testament, die es Heulen und Zähneklappen völlig Unverhältnismäßigkeit.
Ja.
Also an vielen Stellen nicht nur die Verborgenheit Gottes, sondern auch die Unheil Gottes.
Ja.
Und gehen Sie damit um, das war alles sehr positiv, weil Sie gesagt haben, wir gehen viel auch sehr, sehr kindisch, ich finde die sehr kindisch in vielen Bereichen. Vielleicht auch um mit meinem Jungen zu sagen, weil wir so kindisch sind.
Ja.
Aber wir gehen um mit vielen Dingen, die Sie lesen.
Ja, vielen Dank. Das war ein weiter Weg für mich. Als ich anfing, Theologie zu studieren, wurde ich, wie die meisten in meinem Alter, gewarnt. Man macht das bloß nicht, dann fällst du vom Glauben ab. Und es war auch so, dass im ersten Semester ich eine Bibel für die stille Zeit hatte und eine Bibel fürs Proseminar. Das mussten zwei sein, weil die eine Assoziation eine andere war mit der anderen. Es hat bei mir mein ganzes Studium gedauert und wenn ich es richtig überlege, auch die Zeit der Doktorarbeit war eigentlich, also was ich in dieser Phase hatte, war nicht das Buch, das dann rauskam, soll ja auch so sein, sondern mehr das, was ich selbst dabei lernte. Dass nämlich nicht Wissenschaft, Vernunft und Glaube, Existenz praktisch die Schienen parallel laufen bis zum Horizont, ohne hier zusammenzufinden. Denn jeden Schritt, den man über eine Schwelle macht, verschiebt sich schon wieder die Vereinigung in eine Schiene. Sondern dass es einmal gelingt, dass wirklich Himmel und Erde zusammenkommen und die beiden eine Einheit bilden. Das war in der Tat für mich fast der längste Prozess. Der ist natürlich nicht abgeschlossen, sondern mit jeder neuen Frage in der Bibel, aber auch im eigenen Leben, stellt sich das neu. Es ist für mich aber nicht nur ein Widerspruch, den ich erlebe, auch nicht den zwischen Wissenschaft und Glaube. Das bedeutet aber unwillkürlich, dass ich dann die Bibel nicht einfach lesen kann, indem ich jede Stelle gleich nehme, und sage, egal wo im Alten Testament etwas von Gott gesagt wird, das gilt genauso wie das, was in Christus gesprochen ist, sondern mit dem Beginn des Hebräerbriefes sage, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise gesprochen hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er nun endgültig, zum Ende hin endgültig bleibend bestimmend gesprochen durch den Sohn. Das heißt schon, die Christen am Hebräerbrief, letzte Woche hatte ich gerade den Hebräerbrief in der Vorlesung zu diesem Thema, zum Glaubensthema da. Der Hebräerbrief schreibt schon von Christus her, dass der ganze alttestamentliche Opferkult hinsichtlich der Tiere und der Vergebung durch Tierblut so nicht aufrechtzuerhalten ist, sondern nur eine Vorschattung sein kann von dem, was in Christus kommt. Das Ungeheuerliche daran ist, dass schon im Neuen Testament wir praktisch Bibelkritik haben, nämlich von der Christuserkenntnis Gott in Christus als der uns liebende und versöhnende, vergebende Gott, der selbst alles gibt, um uns wiederzugewinnen. Der ist Maßstab für unser Hören von Gott und Lesen von Gott vor dieser Offenbarung in Christus. Das ist also nicht einfach flächig AT, NT, Altes, Neues Testament zu sehen und durchaus, wie Sie ja angedeutet haben, auch nicht innerhalb des Neuen Testaments einfach so, dass man es überall hat. Wenn ich das eben in einem anderen Zusammenhang erwähnt, ich hatte eine Zeit lang nur zwei Freunde, nämlich Paulus und Johannes, das hat mich auch zum Neutestamentler gemacht. Da waren die beiden, bei denen ich sagte, hier geht es zusammen, wir haben genau dies verstanden und wollen mir das erklären, was mein Leben verändert hat. Dann habe ich Matthäus und Jakobus gelesen und gesagt, halt mal, ist das derselbe Gott? Ist das derselbe Christus? Ich kenne dich nicht. Und insofern hat meine Beschäftigung mit dem Neuen Testament nicht, weil ich Theologie studieren wollte, begonnen, sondern aus Existenzbedarf, weil ich sage, das ist die Basis meines Lebens. Wenn das stimmt, ist das die Antwort auf alles. Wenn es nicht stimmt, dann bin ich genauso ohne Antwort, denn Religion oder Frömmigkeit ist für mich nicht das, was ich meine. Das ist so ein Prozess, den man aber mutig gehen kann. Und es ist, glaube ich, heute auch leichter als vor 20 oder 30 Jahren, weil da das sehr stark war, dass man entweder glaubte oder man studierte. Und dann hat man natürlich auch wenige Wegbegleiter, bei denen man sagt, dem lehne ich es ab, dass er denkt und dass er glaubt zugleich. Und ich gestehe, die schönsten Augenblicke in Tübingen sind nicht mal die Vorlesungen, sondern es ist der Abendmahlsgottesdienst mit Studenten, den Studenten veranstalten. Und wenn ich bei denen bin und mit denen gemeinsam dann Gottesdienst feiere und Abendmahl feiere, weil da tatsächlich jetzt wirklich sakramental beides zusammentrifft. Aber nicht spannungslos, auch bei mir selber nicht, das ist nicht nur, dass ich Studenten das erkläre. Wobei ich gestehen muss, dass mit den biblischen Spannungen, das ist für mich nach einem jetzt 20, 30-jährigen Prozess, so dass ich sage, es können noch neue Fragen kommen, aber so ganz anders wird die Lösung nicht sein. Bei mir ist es mehr das Existenzielle in meiner Umgebung, in meinem eigenen Leben, was dann Theodizee-Fragen aufwirft, die Frage nach Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Aber das liegt einfach daran, dass dieser andere Prozess jetzt Jahrzehnte schon bei mir ja währt, seit diesen ersten Blättern im Neuen Testament.
Nein, ich habe eine Frage. Ich werde sie übersetzen.
Hans, how do you suggest that we bring, that you bring, that we bring Jerusalem to Athens, Tübingen to Frankfurt, the in-betweenness, yeah, the playfulness, the wow, which is in you so clearly, how do we manifest it today, not from the tower of Tübingen, but to the street?
Wie haben wir von dir einen Vorschlag zu erwarten, dass wir Jerusalem mit Athen zusammenbringen, Frankfurt und Tübingen, dass wir das, was wir als Zwischenexistenz empfinden, jetzt hinaus in diese Welt formulieren, nicht vom Elfenbeinturm in Tübingen runterrufen, sondern wie können wir es hineinbringen in die Welt?
Ich glaube, dass gegen unsere Strukturen, die wir landeskirchlich haben und auch die Konstellation, die sich jetzt in dem Gespräch wieder ergibt, hier die Realität von Gemeinde und Kirche, Leib Christi sein, von Bedeutung ist. Also es war schon der Konflikt damals in Brünn, deshalb kam Paulus oft auf das Bild, dass einige Glieder der Gemeinde als Stars praktisch vorne standen und alle anderen sich an denen orientierten. Das war eine Einschränkung christlicher Identität. Dagegen sagt Paulus, es kommt nicht darauf an, wichtig zu sein in seiner Identität und Aufgabe im Leib Christi in der Kirche. Es kommt darauf an, wesentlich zu sein. Das heißt, jeder Einzelne muss für sich in seinem Lebensbereich entdecken, wo er sich entfalten kann, wo er spezielle Gaben hat. Es kann auch der beste Prediger nicht alle Menschen gleichzeitig erreichen, eben wenn sie denn nicht in der Kirche sind, sondern in der Innenstadt von Frankfurt irgendwo auf der Straße. Das kann nur der Leibchrist als Ganzheit, als Gemeinde. Und in meinem Freundeskreis, in meinem Gemeindeumfeld erlebe ich so, ich habe Freunde, die in der Diakonie sind, die predigen nicht, die leben das. Die im Hospiz arbeiten, da hat man keine Erfolgsperspektive oder nur eine makabere nach der Abrechnung. Nicht, die leben da diesen selben Glauben und strahlen das aus. Für mich bedeutet es selber natürlich, dass ich mir nicht vorstellen könnte, nur ein akademisch-wissenschaftlicher zu sein, sondern dass es mich natürlich raustreibt in kirchliche Bezüge, in Veranstaltungen. Aber das will ich nicht als Vorbild nehmen, sondern das ist ja nur meine ganz schmale eigene Identität. Und auch da, wo ich Brücken baue oder Allgemeinverständnis schreibe oder Aphorismen von Menschen wahrgenommen werden, die ganz anders geprägt sind als ich, das ist ja nur eine Schneise. Deshalb will ich das nicht als Beispiel nehmen. Das Beispiel sind wir. Wenn wir am Montag alle nach Hause fahren, hoffentlich durch Gespräche und all dies neu inspiriert und mutig, dann werden wir Lampen anzünden, dann werden wir etwas für mich reflektieren. Also ich glaube, die Realität von Gemeinden ist da wieder stark zu machen. Und dies meine ich nicht nur jetzt in Hinsicht auf Ausnahmemodelle von Gemeindeaufbau in England oder Amerika, die praktisch so dann mit Programm 1:1 rübergebracht werden sollen, sondern dass wir in Deutschland in unseren jeweiligen Strukturen einfach schauen und kreisen, ob Hauskreis oder Landeskirche, wie können wir das verwirklichen, Leibchristen sein, sichtbar werden. Dies erfahre ich gerade. Das Überraschende ist, glaube ich, dass wenn Menschen es für sich selbst erfahren, dass dieses Dazwischen ein in Gott sein kann, dann leben sie es auch vor Ort. Wenn sie aufhören, es von sich aus sein zu wollen und endlich gelassen werden in Gott, dann geschieht etwas. Und zwar in ganz verschiedenen Bezügen. Und noch mehr, als wenn einer sagt, ich fange jetzt an, Theologie zu studieren, weil ich das inspirierend fand, freut es mich, wenn jemand sagt, ich bin anders in mein Krankenhaus zurückgegangen. Neulich war ich in Schwäbisch Hall bei Diakonissen, die hatten ihr Jahresfest da. Und es war für mich eine Freude, mir das Evangelium zu teilen, in der tiefen Ehrfurcht, die ich habe von Menschen, die ihr ganzes Leben nur opfern, um dort mit Menschen, die krank sind, die im Sterben liegen, zusammen zu sein. Und sie hatten sich das Thema Hoffnung ausgesucht, weil sie jetzt vor allen Dingen Menschen in den Tod begleiten müssen, im Mutterhaus und in ihrer Pflege. Das sind Dinge, die ich noch mehr bewundere. Ich empfinde mein Leben als privilegiert und in Hinsicht auf deine Bewirkung und die wir haben ein privilegiertes Leben. Mehr fasziniert mich noch dieses Dienen im Stillen, das so geliebt ist, dass es dauernd lieben kann, ohne dass Klackhöre da sind, ohne dass applaudiert wird, ohne dass Bestätigung da ist. Das ist die Realität von Leibchristen, von Gemeinden. Aber das geschieht auch.
Was mache ich, wenn sozusagen ein 12-stündigen Gespräch das Kreuz lernt, die größte Wirkung ist oder der Nebensatz, das nicht gesagt in die Pause und ich das aber nicht erzielen kann, sondern ich um die Hauptsätze kümmern muss, um die Melodie sozusagen, aber die Pause, die dazwischen vielleicht das große Erlebnis am Ende ist, kann ich ja nicht herbeiziehen. Ich kann mich um den Rest kümmern und stecke dann an, was mache ich denn in dieser Schaltung?
Ja.
Der ich da arbeite in dem Link.
Ja. Also im Theoretischen klingt das sehr kompliziert, gebe ich zu. Insofern man sagt, ja, wenn das Wesentliche gar nicht für mich verfügbar ist, auf was bereite ich mich eigentlich vor, wo will ich mich schulen und so weiter, was will ich ausprägen an Qualität. Aber ich denke, Sie haben es ja selbst sehr scharf beschrieben. Ich kann praktisch immer nur das tun, was nach meiner Erfahrung sich bewährt. Ich kann immer wieder neu fragen, wer ist dieses Du, das vor mir sitzt? Wie könnte ich das verstehen? Mit welchem Beispiel, auf welcher Ebene kann ich den anderen erreichen? In meinen Mühen, das Geheimnis geschieht aber anders. Ein Bild, das mich damals als 17-Jähriger schon erreichte und das sicherlich mit Ausschlag, als Schlüsselbild ausschlaggebend war für meine Erkenntnis, war das des Mondes als Ebenbild. Wie schafft es der Mond, jeden Monat so schön Vollmond zu sein? Das muss doch furchtbar anstrengend sein. Er schafft es, indem er gar nicht um sich kümmert, ob er Vollmond oder Halbmond oder gar nicht Mond ist, sondern er schaut einfach die Sonne an. Wie sind wir das, was in 2. Korinther 3 und 4 beschrieben ist? Wie sind wir so Apostel und Apostelin, dass Menschen in uns das Entscheidende vermittelt bekommen? Indem wir nicht auf uns gucken, sondern indem wir uns so fasziniert von Christus, dieser Liebe, dieser Zuwendung auf ihn konzentrieren. dass wir dann den Blick auf das Menschliche durchschulen. Ich meine nicht jetzt weltfremd im Kloster nur noch mit Gott beschäftigt, sondern diese Schärfung in der Christuserkenntnis macht sensibel für die Erkenntnis des Nächsten. Und wer von morgens bis abends fragt Christus, was denkst eigentlich du jetzt, wie empfindest du, wie muss das auf dich wirken, wer sich da schult, der wird auch bei Gesprächspartnern sensibel werden. Was denkt der andere eigentlich bei dem, was er sagt? Oder während ich spreche, warum guckt er so, warum fühlt er so? Und das ist das Einzige, was wir tatsächlich schulen können. Also diese Du-Orientierung, dieses neue Messen am Wir. Dass wir uns dennoch anstrengen, dass wir uns vorbereiten, dass wir unser Bestes geben und nicht nachlässig werden, das liegt nicht an der Orientierung des Gelingens, sondern an der Ehrfurcht gegenüber Gott und dem Nächsten. Nicht? Auch wenn Gott völlig unabhängig von meinen Worten durch mich wirken wollte, würde ich mich dennoch um die besten und passendsten Worte bemühen, deshalb, weil es eben so ein großes Evangelium ist und ein so großer Gott, der durch mich wirkt. Und dann gilt das andere natürlich, dass man auch darin Routine entwickeln kann, dass man Übung haben kann. Und das war ja die Ausgangsfrage, wie ist das mit diesem 99 und 1? Für mich schließt sich das ja alles nicht aus. Ich kann homiletische Bücher lesen, ich kann einen Seelsorgekurs machen, ich kann mich psychologisch, pädagogisch schulen, um besser in der Seelsorge zu sein, in dem vollen Wissen, dass das, was Menschen brauchen, kein Schulbuch ist, sondern der lebendige Gott und Liebe durch Menschen vermittelt, Gemeinschaft. Für mich sind das keine Gegensätze. Aber die Konzentration, es geht um Priorität. Und da muss ich mich selber danach justieren, auch während Veranstaltungen, immer mit diesem Rückbezug haben, wo erlebst du? Denn die Gefahr ist groß, dass man in guten Situationen dass ein zweites Standbein entwickelt in der Welt. Und wenn dann Himmel und Erde auseinandergehen, dann führt das zu der berüchtigten Grätsche, die nur einige von uns beherrschen, die Tänzerinnen sind und Tänzer. Für den Rest geht das dann auf die Schmerzen. Insofern immer diese Priorität, wo ist eigentlich mein Standbein, von dem aus ich lebe und helfen kann. Also in diesem Sinne ist das, was im Kopf geschieht. Aber dann mit aller Schulung und aller Ausbildung. Und das sind wir, glaube ich, unverdächtig, weil wir haben es ja da durchgequält oder sind hängen geblieben an der Uni. Also der Verdacht jetzt mal gleichzeitig mit Charisma ist jetzt nicht gegeben. Wir sind ja deutsche Juden. Vielleicht ist es noch gut, aber nehmen wir den Beitrag authentisch.
Genau, das wäre das zweite Wort gewesen.
Authentizität.
Denn bei was wir tun können, denke ich, dieser Teil ist, sich verbinden mit der Tätigkeit, in der man gerade steckt. Also ganz mit dem Moment. Sich verbinden auch mit Dingen, die einem schwerfallen. Also so den Alltag bewältigen. Und das andere eben die Authentizität. Und ich glaube, eben dieses Kreuzschlagen muss eine sehr authentische Handlung gewesen sein. Und darum ist sie herausgehoben worden in diesem Gespräch. Und vielleicht eben auch die Pause war eben vielleicht auch authentisch.
Vielen Dank. Das fand ich eben auch sehr schön von Ihnen aufgenommen und vertieft, nicht? Was anstelle des Kreuzeszeichens sein kann, die Pause, nicht? Das, was nicht gesagt ist.
Für mich ist der Gedanke der Ebenbildlichkeit als Gegensatz zur Abbildlichkeit sehr schöner und erhellender. Und ich blühte ihn und es hat mich irgendwie fortgetragen im Verlauf des Vortrags, aber plötzlich und dann immer stärker kommt das große Aber. Ich erlebe ja sehr stark, also zum Beispiel in der Bibel die dunklen Seiten Gottes, ich erlebe das Scheitern, ich erlebe das Nichtkönnen, ich erlebe das, was ich nicht erlebe, was ich mir wünsche zu erleben. Was bedeutet es da, dazwischen zu sein? Also ich kann ja quasi diese Erfahrung des Glücklichseins oder diese Erfahrung des Höhepunkts nicht selber machen. Ich kann vielleicht die Wirkung Gottes aussetzen, mich da öffnen, aber ich werde immer wieder auch das Nein, das Aber, das Dunkel, das Nicht-Funktionieren, das Nicht-Gelingen erleben. Was mache ich damit? Gehört das nicht zu mir? Natürlich gehört es zu mir, aber wie finde ich da eine Antwort, in der ich mich selber in diesem genau da dazwischen sein, besser verstehe?
Ja. Dies spiegeln schon, diese Spannung, diesen Widerspruch, spiegeln schon die biblischen Texte selber. Ich habe hier nur einen genommen, der dann relativ versöhnt ist, 2.12, den des Apostels, dass er eben diesen Pfahl im Fleisch hatte. Das war sein Punkt, was immer das gewesen sein mag, ob Krankheit, Anfechtung, Schwachheit, Begrenzung, wo auch immer. eben deutlich machte, die Antwort im Hier und Jetzt. Wir werden morgen ja noch einen anderen Aspekt mitbetonen, aber wir bleiben heute bewusst im Hier und Jetzt. Die Antwort im Hier und Jetzt wird nicht rational gegeben, sondern personal. Ich bekomme keine vernünftige Antwort auf die offenen Fragen meines Lebens. Ich bekomme eine persönliche Antwort. Das heißt, Christus wird als Ansprechpartner, als gegenüber meiner Klage, meines Beschwerens, meines Gebetes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als der hohe Priester, der das alles mitgelitten hat. Er wird die Person, der, an den ich mich klammern kann, dessen Hand ich halten und drücken kann, und zu sagen, ich verstehe dich nicht, aber ich halte dich. Nicht das genau ist das, was die Bibel Anfechtung nennt und was wir im Alten Testament schon beginnt bei Abraham mit der Opferung des Isaak haben, wo wir uns fragen, wie kann Gott das einem Mann zumuten, dass er seinen eigenen Sohn opfert? Und wie immer man das exegetisch erklärt, es ist faktisch so, dass es Gott uns ständig zumutet, weil er uns unsere Kinder nimmt, indem er es zulässt, dass sie krank werden, unter Autos kommen, weil Beziehungen zerbrechen, weil Krankheit plötzlich in unser Leben einschneiden. Er tut es faktisch. Und die Frage ist, ob der Glaube tatsächlich für mich die Realität ist, die nicht ich herstelle, sondern die, die mich hält. Und das ist genau dieser Wechsel von Ebenbildlichkeit und Abbildlichkeit. Nicht mein Glaube zerbricht am Leid. Der Glaube Gottes aber trägt mich im Leid. Aber dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich Glauben für mich? Ist Glaube das, was ich mache? Oder ist Glaube das, was mich trägt? Nicht? Und das meine ich genau mit dieser Wir-Beziehung, dass ich mich gehalten weiß. Es ist hier nicht der Ort, jetzt die eigene Lebensgeschichte mit allen Anfechtungen und Parallelen zur Opferung des Isaak und zu Hiob und so weiter darzustellen. Jeder kennt die Beispiele aus dem eigenen Leben. Das war aber genau das, was ich vorhin meinte mit 99 plus 1. Wenn ich überlege, was begründet meine Gewissheit jetzt lebensgeschichtlich, dann ist es nicht den Erfolg, den ich hatte, beruflich oder existenziell, sondern das Gehaltensein und Eingeholtsein in meinen Krisen. Ein harmloses, aber für mich als Schlüsselerlebnis bedeutsames Beispiel. Im Studium habe ich nachts durchgearbeitet, weil wir immer abends Konzerte machten. Und dann kam er etwas morgens zu Hause an und ging dann immer durch die Schrebergärten meines Ortes dort morgens zur stillen Zeit, so zwischen 3 und 4, und ging dann ins Bett und bin zum Mittagessen aufgestanden, das ist so schnell im Rhythmus. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann eine Stunde lang durch die Schrebergärten lief und nach einer Phase der Mittelmäßigkeit, der Unerfülltheit, die ganze Zeit bei jedem Schrebergarten neu sagte, Herr, wenn du da bist, dann zeig dich doch endlich mal, mach dich wieder erfahrbar. Meinetwegen mach dich kritisch erfahrbar, aber red wenigstens überhaupt mit mir. Und dann nach einer Stunde, ich weiß noch heute, wo es war, war neulich noch da gewesen, musste schmunzeln, blieb ich stehen, hielt inne und habe gesagt, was soll der Himmel jetzt eigentlich von mir denken? Eine Stunde lang bitte ich um ein Gespräch und praktiziere das Gegenteil, nämlich den Monolog. Und ich habe gesagt, wann immer du dir mir wieder begegnest, dich mir zeigst, ich möchte jetzt einmal so auf dich eingehen, Gott, wie ich es gerne hätte, dass du es bei mir tätest. Ich beschwere mich jetzt schon seit einer Stunde und tue es seit Monaten, dass ich so wenig von dir erfahre. Aber was ist denn das, was ich dir an Erfahrung geboten habe? Ein unausgeglichener, lösender Christ, der da unten alles sieht, aber nur sich selber. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, an dem ich mich versuchte hineinzudenken, was sind heute Morgen zwischen 3 und 4 die Gedanken Gottes, indem er auf Schöneich schaut, auf Baden-Württemberg, auf Deutschland, auf die Welt. Wie sieht er all die Freundinnen und Freunde, all die Kranken dort im Krankenhaus? Was hat Gott heute Morgen für Sorgen? Und was ich dann einstellte, war ein Höhepunkt. Es war die Glückseligkeit, um die ich eine Stunde lang gebrüllt hatte. Es war die Glückseligkeit der Verschmelzung des Hier und Jetzt im Wir. Es ging nicht um mich, es ging um Gott und die Welt. Und darin war ich aufgehoben und geborgen. Sie haben mich innerhalb einer Stunde gut genug kennengelernt, um zu wissen, dass ich eine Woche später in der ähnlichen Situation dieselben Schrebergarten entlang ging, dasselbe Gespräch eine Stunde lang führte. Dann merke, so klappt das nicht. Ich erinnerte, das letzte Mal hat es geklappt, wenn ich sage, Herr, natürlich nicht ich, sondern du. Jetzt gehen wir mal ganz auf dich ein, dann bleibt das Gefühl, es kam nicht. Denn es geht nicht. Liebe ist Du-Orientierung. Liebe ist nicht Triebbefriedigung auf einem Umweg.
Ich könnte mir vorstellen, da ist es Ihnen entstanden, Herr, wenn es stimmt, dass der sündlich gestorben eines seiner schönsten Lieder, die viele Leute in diesem Land gesungen haben. Aber jetzt ist es ein bisschen
schade. Ja, aber in Richtung 999 und 1. Ja. Was macht das denn so attraktiv für uns? Uns doch immer wieder dieses Minimum doch noch zu beziehen, dass es am Ende doch ein Einziger ist. Ja. Also es ist ja unterschiedliche Dosierung da. Hier mag es 99 sein, in dieser Geografie hier, oder es war auch nur ein homöopathisches Lohn zu sein. Das ist auch immer irgendwie da. Aber warum ist das attraktiv jetzt? Warum können wir das nicht weglassen?
Was immer an alttestamentlichen Texten für mich bis heute noch eine Anfechtung ist und eine Schwierigkeit, darüber zu predigen. 1. Mose 1 bis 3, Genesis 1 bis 3 ist ein Text, der an Faszination und Ewigkeit nicht zu übertreffen ist. Adam und Eva sind geschaffen worden, um als Ebenbild Gottes teilzuhaben, sogar an der Ewigkeit Gottes, ewiges Leben mit ihm zu teilen. Das Erste, was sie aktiv tun, sich auf die Versuchung einzulassen, nicht zu sein mit Gott, nicht zu sein durch Gott, sondern zu sein wie Gott, nämlich additiv zu ihm. Das Ganze funktionierte nur durch einen Etikettenschwindel. Er hätte die Schlange ihnen gesagt, das, was ich euch zu bieten habe, ist ein Apfel, der bringt euch um, er enthält keine Vitamine, er macht euch verzweifelt, glücklich, ihr werdet euch anschließend streiten, ihr fliegt hier raus, wollt ihr den Apfel essen? Ich weiß, es war kein Apfel, es war eine Frucht. Dann hätte Adam und Eva gesagt, warum sollten wir? Die Schlange kann uns nur faszinieren, indem sie das verspricht, was nur Gott gibt, und sie verspricht es für die Trennung von Gott. Das heißt, dass die Schlange im Paradies uns die Plakate Gottes hinhängt, aber unten den Titel überklebt. Und nur durch diesen Etikettenschwindel fallen wir darauf hinein. Wir sehnen uns in allem nach der Vereinigung mit Gott. Jede sexuelle Erfahrung ist, sagen nicht Theologen, sondern das hat die Literatur entdeckt, Sonne Zifferi und andere haben da lange drüber gehandelt, ist letztlich eine Gottessehnsucht und die Sehnsucht nach Gottes Verschmelzung. Wir transzendieren in jedem Glück eigentlich eben, weil wir Glückseligkeit als ganzheitliches Glück erleben, letztlich als Gotteserfahrung, Gottesgemeinschaft. Es ist absurd, wenn wir als Menschen, noch absurder, wenn wir als Christen, wieder besseres Wissen, uns vom Leben trennen, in der Illusion als Lebende damit mehr Leben zu haben. Uns von der Liebe abwenden, um mehr Liebe zu bekommen, uns vom Licht abschneiden, um mehr zu leuchten. Es ist einfach nur absurd. Dass wir es tun, liegt an diesem Etikettenschwindel. Die Versuchung ist das Erliegen einer Illusion. Das heißt, der Umgang mit Versuchung hätte schon bei Genesis 3, hätte auch bei David in 2. Samuel, als er Bathseba in ihrer Schönheit auf dem anderen Dach dort drüben baden sah, nicht darin bestehen können, dass er sagt, nein zur Sünde. Wir sagen ja gerne, sagt nein zur Sünde. Das ist zu undifferenziert. Sagt nein zu der Verwirklichungsmöglichkeit, die die Sünde dir anbietet. Sagt ja zum Inhalt der Versuchung. Das heißt, während Adam und Eva zu ihrem Gott gesprungen hätten gesagt, da war so ein komisches Tier, das hatte keine Beine, aber es konnte schwätzen wie eine Schlange, und hätten gesagt, die hat uns versprochen, sie wollte uns ewiges Leben geben. Hast du uns das auch zu geben? Hätte Gott gesagt, was anderes habe ich euch gesagt, der Baum des Lebens steht da, greift zu, er ist extra für euch gewachsen. Dann hätten sie ewiges Leben gehabt. Die haben gesagt, ihr sollt sein wie Gott. Und dann sagt er, schön, das ist zwar nicht der Konfirmationslehrer, den ich euch eingeteilt habe, aber wenn ihr es durch den lernt, dann solltet ihr auch recht sein. Genau das ist, was ihr sein sollt. Ihr sollt sein wie Gott, durch Partizipation teilhaben an Gottes Ewigkeit, an seiner Kraft, an seiner Liebe. Das heißt, das, was Adam und Eva falsch gemacht haben, war nicht, dass sie auf die Schlange hörten, sondern dass sie es ihr glauben. Sie hätten mit der Botschaft der Schlange zu ihrem Schöpfer hinlaufen sollen. Und was taten sie? Das, was wir täglich tun. Nicht, sie ließen sich verführen, im Tod das Leben zu suchen, in der Einsamkeit die Erfüllung von Beziehung. Und damit trennten sie sich von dem Ursprung ihres Lebens. Sie drehten den Hahn zu und wunderten sich, dass das Wasser aufhörte. Sie knipsten das Licht aus und wunderten sich, dass es dunkel wurde. Und da kam der Schöpfer. Und nicht einmal da, wo sie ihn auf dem Kiesweg gehen hörten, um, wie man das im Orient tut, abends sich im kühlen Garten zu treffen, kommen sie nicht zu ihm, sondern machen eine Bundeswehrübung, garnieren sich mit Grünzeug, schmeißen sich in die Büsche und verstecken sich vor dem lebendigen Gott. Ja, ihr lacht, das mache ich täglich, auch ohne Grünzeug und ohne den Sellerie unserer Küche zu benutzen. Nicht, dieses Fahne mit feigen Blättern, mit Ersatzidentität und die Nacktheit, die für Gott gar kein Problem ist, das angewiesen sein. Nicht, da sind wir bei 99.1. Für Gott ist diese weiche Stelle unserer Verletzlichkeit gar kein Problem. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht. Warum auch? Sie waren identisch. Erst die Brechung hat sie verfremdet und dann von Gott weggetrieben, anstatt zu gewinnen. Es ist abstrakt gesprochen absurd, aber es hat eine innere Logik. Wir suchen an der falschen Stelle.
Ich möchte auch nochmal bei dieser 99-1 Sache ansetzen. Das, glaube ich, beschäftigt uns alle. Das, was wir im Leben draus machen, ist ja häufig genau das Gegenteil von dem, was Sie heute proklamiert haben.
Ja.
Sie haben heute einen Vortrag gehalten, der von Liebe, von Befreiung spricht, der zur Freiheit führt. Wir werden aber gesellschaftlich als Christen ja eher verortet als eine Gruppe der Enge,
ja.
Was für die Gesellschaft auch eher unattraktiv wird. Also ich merke das mit meinem Freundeskreis bei Freunde, die mit Kirche, mit Jesus nichts am Hut haben, wir sind so die, die tausend Regeln haben und die eben so ein enges Leben leben müssen. Die Armen, die an vielen Freiheiten eben nicht teilhaben können. Wie kriegen wir das hin, dass wir als Christen mehr für Freiheit als für Enge stehen?
Ich glaube nur durch gelebtes Leben, sonst bin ich heute nicht hier. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht christlich sozialisiert, sodass mein Bild von Gott das meines Konfirmationspfarrers war und ich hatte dort in meinem Ort das Pech, dass der genau das verkörperte, was Sie als Problem beschrieben haben jetzt. Und es waren bei mir junge Christen, die eben ihren Glauben so lebten, dass ich sagte, mit Kirche habe ich nie was am Hut gehabt und Christsein und Frömmigkeit und so weiter, aber das, was die haben, will ich auch haben. Und das ist ein Satz, der mir immer wieder kam. Und der liegt am gelebten Leben. Das war keine Frage der Ausbildung dieser Leute oder ihrer Kirchenzugehörigkeit. Und was ich eben als besonders dichte Situation mit 17 dort erlebt hatte, das waren einfach junge Christen, die sich nicht damit zufrieden gaben, ihren Glauben als einschränkend wahrzunehmen. Mit der Inkonsequenz. Sondern die sagen, da muss doch mehr dahinter sein. Und insofern, indem wir selber leben. Gegen den Strom. Dieses, dass wir es tun, weil wir es nicht brauchen oder weil es uns nichts bedeutet, weil wir mehr haben, ist oft schwer vermittelbar, denn es setzt bei dem anderen ja voraus, dass er kritisch selbstreflexiv ist. Also, dass ich jetzt als geborener Kölner heute nicht in Köln bin, sondern im Schwabenland, und dass ich das in Glückseligkeit und nicht im Verzicht bin, und dass das kein Ausdruck von Askese ist, sondern von Glücksgefühl, da muss man schon als Kölner sehr bekehrt sein, um das nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, das ist eine ähnliche Thematik, die wir eben haben. Wie vermitteln wir es, indem wir es leben? Und nicht indem es der Pfarrer lebt oder die Stars auf der Bühne, auch nicht da, wo wir Stars sind. Wir können anzünden, wir können Inspirationen geben. Nicht? Aber dass das im Leben gestaltet wird und Menschen angezogen werden, das ist in aller Regel ja genau dadurch, dass es Christenmenschen leben vor Ort in ihren Bezügen. Aber immer wieder angefochten, immer wieder mit Brechungen der Lebensgeschichte, vor allen Dingen der Gesellschaft, das ist auch unser Problem. Man kommt ja in der Gesellschaft und beruflich nicht weiter, wenn man sich nicht dem Leistungsdenken unterstellt. Das heißt, in allen anderen Bezügen außer im Glauben funktionieren wir anders. Es gibt keine konditionierte Bestätigung gesellschaftlich außerhalb des Glaubens, es sei denn in glücklichen Elternbeziehungen, in glücklichen Freundschaften. Das sind aber Ausnahmen und Inseln des Lebens. Und da ist die große Versuchung, nicht von der Sie eben auch sprachen, wie soll ich im Verhältnis zu Gott plötzlich das wachhalten, was überall anders nicht gilt. Ich schwimme ja dagegen den Strom. Ich erinnere mich daran, als ich hier x Jahre in meiner Bildschrift war und machte keinen Urlaub über 5 oder 7 oder wie viele Jahre, da haben Freunde gesagt, wie hältst du das eigentlich aus oder sie, die haben so einen Spannungsbogen ohne Bestätigung, nicht? Denn bis zum Schluss weiß man nicht, ob das Ganze nicht abgelehnt wird. Und habe gesagt, das ist die Rechtfertigung des Gottlosen. Denen ist fast der Rotwein aus dem Mund gefallen, weil die sagt, wie kann man auch so abstrus antworten. Was ich aber meinte, war in der Tat, ich halte diesen Spannungsbogen nur durch, indem ich weiß, egal was ich tue oder wie ich versage, von Gott bin ich vollkommen geliebt, unabhängig von all dem, was ich tue. Und darin habe ich die Kraft bekommen, es dann zu tun. Das heißt, in der Tat, wir können uns gesellschaftlich eher bewähren, halten diesen todmachenden Stress leichter aus, wenn wir einen Lebensbereich haben, aus dem wir Kraft beziehen. Das aber kennen wir auch aus unseren Familien, aus unseren Ehen, aus unseren Partnerschaften, Freundschaften. Wenn wir da Inseln haben in dieser Gesellschaft, wo es stimmt, halten wir viel mehr Unheilvolles an der Peripherie aus. Die Frage ist nur, haben wir diese Mitte?
Ja, auch noch an den Punkt, habe. Ich jage ihm aber nach, dass ich ergreifen möchte. Und dann sagt er, weil ich durch Jesus ergriffen bin, also eigentlich hat er diese Erkenntnis, er hat dieses Begier, aber er hört ja nicht auf, selbst zu wollen. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch ab und zu mache. Nur erfüllt mich das nicht mit so einem ruhigen Gefühl. Also wie kriegt man diese Unruhe dann raus? Also ist das bei mir noch nicht tief genug? Oder was meint Paulus mit diesem, ich jage ihn nach, und was meint er mit diesem Ergreifen?
Also Paulus ist für mich das beste Beispiel, wir durchdringen dieser Gedanken in ihrer Dialektik, auch in ihrer Wirklichkeitsvermittlung. Galater 2, Vers 20 und Philipper 3 sind fast die schönsten Stellen, um es zu illustrieren. Galater 2, Vers 20 spielte ich vorhin an, dieses nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, Ablösung des Ich, Auflösung der Identität. Alle, die in der Seelsorge und Psychologie sind, kriegen alle Alarmglocken. Nein, das, was ich jetzt lebe, in meiner irdischen Existenz, also im Fleisch, im Sinne der irdischen Existenz, das lebe ich in dem Vertrauensverhältnis zu dem Christus, der mich geliebt hat, so bedingungslos und so sehr, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Das heißt also, dieses nicht mehr ich, sondern er, ist nicht eine Ablösung der Identität, das gibt es ja bei Sekten, nicht durch Gehirnwäsche wird das ausgelöscht und eine Ersatzidentität eingefügt, sondern es wird in mir erlebt, jetzt aber das Entscheidende. Ich glaube, das ist eigentlich der befreiende Ansatz. In der Beziehung zu dem, im Vertrauen auf den, der mich schon längst geliebt hat. Das heißt, Sie sind schon längst am Ziel. Sie wissen es nur noch nicht. Denn das Ziel ist, von Gott geliebt zu sein. In Gott geborgen zu sein. Es gilt für mich schon viel mehr, als ich ahne.
Darf ich dazu?
Ja.
Also dann sitzen wir doch eigentlich auf dem falschen Ziel auf. Also dieser Begriff Erkenntnis zum Beispiel, von dem Paulus ja dabei steht, müssen wir doch mit einer ganz anderen Denke eigentlich rangehen. Ja? Wenn das Ziel ist, dass ich geliebt bin, so denke ich ja nicht, wenn ich was herausfinden will.
Ja.
Dann möchte ich ja nicht mit sowas eigentlich, wenn es um Gott geht. Also, wo ich noch überlegen, was ich da gemacht habe.
Der ganze Punkt ist, es ist in der Tat auf den Kopf stellen, auch der Frömmigkeit. Weil unser Glaube traditionell und immer wieder von neuem, und selbst wenn wir Luther verstanden haben, oder vorher Paulus, dann wurden wir katholisch, dann haben wir Luther verstanden, dann wurden wir lutherisch. Das heißt also immer, es gibt Höhepunkte in der Geschichte, wo ein weiter Kreis plötzlich überrascht wird von dem Evangelium, und dann wird es schon wieder Konfession, dann wird es schon wieder umgedreht ins Adamitische. Dass wir nämlich sagen, ja, jetzt muss ich wachsen. Oder Gott liebt mich, aber jetzt muss ich mich der Gnade würdig erweisen. Gott hat mich beschenkt, aber jetzt muss ich doch zurückschenken. Ja, was ist das für ein Geschenk? Der Punkt ist, das Befreiende ist, wenn ich kapiere, ich muss nirgendwo hin, ich bin schon da, denn Gott ist bei mir. Weil Christus mich ergriffen hat, ist das Entscheidende schon passiert. Ich sterbe oder lebe, das ist vollkommen egal, wir sind des Herrn. Und diese Geborgenheit, diese Gelassenheit, dass ich sage, ja, dann kann ich ja alles erstmal loslassen, das ist die Glückseligkeit, das ist der Höhepunkt. Das ist der Friede, den wir in der Lebenskurve bei uns als letzte Form intensiver Identität erreichen sollen. Versöhnt sein mit Gott, okay, das war Christus. Versöhnt sein mit der Welt, das ist unsere Heiligung. Versöhnt sein mit uns selber, das erlebe ich selten. Wer kann sich nachher in einer freien Minute irgendwo auf den Sessel setzen und sagen, ich bin mit mir versöhnt? Mit allem. Also nicht nur mit den hohen Auflagen, sondern auch mit den Flops, mit den Schokoladenseiten, aber eben mit den Schattenseiten, mit dem, was ich selber in mir gerne sehen will und mit dem, was realistisch andere in mir entdecken. Versöhnt deshalb, weil ich empfangen bin. Ich bin schon am Ziel. Und Paulus formuliert in Philipper 3 an ihrer Stelle diese 10 folgende, ist deshalb, weil es in Philippi einige gab, die sagen, wir sind schon vollkommen, wir haben es schon erreicht. Und Paulus sagt, sowas würde ich nie von mir sagen. Das ist ein völlig falsches Identitätsmodell. Das würde nämlich bedeuten, wir haben nicht das 1%, sondern wir haben mit Gott gewechselt. 2000 Jahre hat er 99% machen müssen, jetzt löse ich ihn mal ab, nicht? Der alte Herr muss ja auch mal schlafen, nicht? So, das waren die Philipper. Und Paulus sagt, ich bin in der Kampfbahn. Er kann Kriegsbeispiele gebrauchen für den Kampf. Er kann Sportbeispiele gebrauchen. Hypomonä, der Begriff, bedeutet nicht Geduld, sondern Ausdauer. Das ist das, was Christus ausmacht. Das, was ich im Training mir erwerbe. Nicht sportlich durchtrainiert im Geistlichen. Aber das alles bin ich, weil ich weiß, ich bin schon am Ziel. Wir starten am Ziel. Und das gibt uns Gelassenheit. Wo war das Mikrofon?
Ich kann es auch so. Also mir ist der Begriff der Sehnsucht ganz wichtig.
Ja, also der Begriff der Sehnsucht.
Wir können nur in Gottes Ebenbild schöpferisch tätig werden, wenn wir auch unsere Sehnsucht wirklich wach halten. Ja. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Mein Motor in meiner kreativen Arbeit ist die Sehnsucht.
Ja.
Und die ist unendlich groß. Also das ist auch nicht ein einfacher Weg, den wir da gehen.
Nein. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Der Begriff der Sehnsucht, wir haben es alle verstanden, und zwar Sehnsucht jetzt nicht nur als Wirklichkeitsbeschreibung, sondern als ganz elementares, als wesentliches Element auch Ihres Schaffens.
Ja.
Und das ist zugleich, glaube ich, eine Antwort auch auf Fragen, die wir vorhin hatten. Nicht, wie ist das jetzt eigentlich mit unserer Wirklichkeitserfahrung, wie ist das mit der Umsetzung in der Wirklichkeit? Oft haben wir diese Identität nur gewahrt in unserer Sehnsucht. Nicht, weil wir sie nicht in der Wirklichkeit, in der Erfahrung haben. Aber der Punkt ist, dass dann selbst die Sehnsucht uns schon zu diesem Ziel hinzieht und uns aus uns herausholt. Wir werden das auch morgen nochmal ganz deutlich, wenn wir die temporale Dimension, diese Achse der Zeit, der Hoffnung, der Eschatologie besprechen. Wir werden auch merken, dass das ganz komplementär ist, sich ergänzt. Also die Sehnsucht als ein wesentlicher Punkt.
Ich habe Sie während unserer Diskussion beobachtet und gemerkt, schon seit den ersten Worten der Fragestellung wissen Sie die Antwort. Und Sie wissen, wohin der Hase läuft und Sie haben auch mal das richtig. Also es war ja eine gute Antwort, ja. Aber auf der einen Seite spielt die Erfahrung eine sehr gute Rolle, dass man Antworten geben kann. Aber es gibt nicht auf jeden Fall mehr Antworten. Manchmal gibt es auch richtig gestellte Fragen. Ich merke das im höchsten Schaffensprozess. Sobald ich mich im Strich befalle, höre ich auf. Weil ich merke, ich kann sehr gute Aussagen und die auch sagen. Kann es auch ein Glück sein, dass ich sage, ich bin so glücklich, dass ich auf diese Frage keine Antwort habe?
Ja, absolut. Da gibt es auch genug. Das war jetzt, also in der Diskussion hatten wir sie, glaube ich, noch nicht, weil wir sie gekennzeichnet hatten. Nicht? Also in dem Augenblick, wo wir die TUDC-Frage stellen, ist sie unbeantwortbar. Also die Frage, wenn ich Gott so als liebend darstelle, wie kann er Kriege zulassen, Unheil zulassen, wie kann das Alte Testament so ambivalent von ihm sprechen? Da haben wir bisher den Kreis gekennzeichnet, aber mehr haben wir ja noch nicht gemacht. Und das sind alles Fragen, vor allen Dingen, wenn ich auch, wir hatten vorhin ja einige gedacht, die auch schwer erkrankt sind und mit Krebs kämpfen. Da kann ich nicht einfach sagen, doch, da gibt es eine einfache Antwort drauf. Das ist jetzt unser Schonraum, dass wir als die, die jetzt gesund sind, die da sind, hier teilnehmen und sprechen können. Aber in der Existenz, im Alltagsvollzug, geht das nicht mit vielen Wörtern und nicht mit vielen Worten. Für mich ist ganz entscheidend, dass nach Markus ganz uneingeschränkt Christus am Kreuz schreit mit dem Psalmist im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Gottessohn schreit es. Da spricht sich die Sehnsucht nach seinem Vater aus, das Nicht-Verstehen. Nicht, da erscheint ihm sein eigener Vater in seiner Erfahrung, in seiner Wirklichkeit, in seiner Existenz. Ebenso wie der Brecher Gottes Alten Testamentes, der im Stich lässt nach der Wahrnehmung. Dass die Auferstehung dann eine Antwort auf diese Frage ist, nicht, das schmälert nicht die Frage in der Kreuzeserfahrung.
Nur noch ein Zusatz. Ja. Wir reduzieren das meistens, dass wir keine richtige Antwort wissen, auf die Schrecklichkeit unseres Lebens. Kann es aber auch nicht um die glücklichsten Dinge sein. Dass man sagt, in Glück ist nur die Erfahrbarkeit Gottes einfach nicht beantwortbar. Also ich bin so glücklich, dass ich also nicht nur die schrecklichen Dinge, sondern auch sagen, Gott ist für mich unerforschlich und nicht beantwortbar in den glücklichen Dingen des Lebens.
Ja. Das ist für mich ein Höhepunkt unserer Situation jetzt. Aber in den höchsten Höhepunkten halte ich meinen Schnabel. Als Bestätigung, was ich sage. Es gibt ein Gedicht, das mündet ein, und ich werde sehen und werde schweigen. Die eschatologische Gottesbegegnung assoziiere ich nicht mit Geschwätzigkeit, sondern mit Schweigen. Dass ich Christus gegenüberstehe, und ihn anschaue und er mich anschaut, wir schweigen, weil wir uns so viel zu sagen haben.